Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Scheininger. Ich begrüße Sie zu Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute im Studio hier anwesend, Jens Heisterkamp, der hier schon öfters gesessen ist. Jens, einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend auch, lieber Thomas und liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir haben hier ja schon öfters über mehrere Themen gesprochen. Der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, ist eine Buchpublikation. Und diese Publikation ist in eurem Verlag, eurem eigenen Verlag rausgekommen, dem Meyer Info 3 Verlag. Jens Heisterkamp, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, ist Chefredakteur der anthroposophischen Zeitschrift Info 3 und auch Verleger des Buchverlages Meyer Info 3 Verlag, das erst seit einigen Monaten. Das war eine Verlagsübernahme und eines der ersten Bücher, die ihr herausgebracht habt, ist auch ein Buch, das auch als Autor Jens Heisterkamp hat. Und das hat doch einen sehr programmatischen Titel. Dieses Buch heißt Anthroposophische Spiritualität. Jetzt als Frage vorab, Anthroposophie, wir haben Anthroposophie kommt auch in dieser Sendung ja immer wieder auch vor. Und man kennt Anthroposophie. Warum schreibst du ein Buch gerade mit dem Fokus anthroposophische Spiritualität? Ist das nicht von vornherein klar, dass Anthroposophie etwas mit Spiritualität zu tun hat?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es so, dass heute die Anthroposophie doch eher durch ihre Praxisfelder wie Waldorfpädagogik oder Medizin bekannt ist und dass man im Grunde doch recht wenig darüber weiß, was an Gedankenwelt dahinter ist, die Gedankenwelt, die ja auch maßgeblich auf Rudolf Steiner zurückgeht. Und das ist eigentlich heute so in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen und wenig greifbar. Und das war für mich ein Grund, unter diesem Titel Anthroposophische Spiritualität da mal etwas reinzuleuchten. Und ja, den anderen Grund kennst du, der auch dazu geführt hat, der hängt damit zusammen, dass dieses Buch ja tatsächlich oder aus den Dialogen und Gesprächen mit vielen Menschen entstanden ist, zu denen auch erfreulicherweise du selbst gehörst, die sich ja für diese anthroposophische Spiritualität interessiert haben und wo ich dann auch nochmal als Anthroposoph neu herausgefordert war, darüber nachzudenken und das darzustellen.
Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, anthroposophische Spiritualität liest man doch am besten direkt bei Rudolf Steiner nach, und schaut, was derjenige, der Anthroposophie in die Welt gebracht hat, zu dieser Spiritualität zu sagen hat. Warum denkst du, dass hier Neues dazugestellt werden muss?
Also ein Grund dafür ist vielleicht der, dass uns ja doch heute ein großer zeitlicher Abstand von der Begründung der Anthroposophie trennt, die unter ganz bestimmten Umständen auch ins Leben getreten ist, die ganz andere waren, als wir sie heute haben. Ich nenne nur ein Stichwort. Wir leben heute in einer Zeit, die nach meinem und anderer Dafürhalten von einer globalen Spiritualität ja geprägt ist oder der Tendenz zum Globalen. Und da glaube ich, ist es angemessen, auch auf diese Impulse Steiners, aus denen die Anthroposophie entstanden ist, auch nochmal neu zu schauen und die unter heutigen Verhältnissen anzuschauen.
Dieses unter den heutigen Verhältnissen anschauen, spielt bei dir in deiner Arbeit als Ganzes eine Rolle. Man sieht es auch in der Arbeit, die ihr im Magazin Info 3 immer wieder auch dem Publikum darbringt. Sie spielt eben auch in dem Buch eine Rolle und du erwähnst es auch in dem Buch, dass das Teil eines auch Gesprächs mit den Phänomenen der Zeit und mit den Menschen der Zeit ist, mit denen du sozusagen auch deinen eigenen Blick auf deine eigene Basis, auf deine eigene Wurzel immer wieder erneuerst. Und wir werden in der Sendung auch ein bisschen auch darauf eingehen wollen, was so die Genese dieses Dialogprozesses ist, die ja nicht nur in den letzten Jahren der Fall ist, sondern die auch eine biografische Kontinuität besitzt. Bevor wir dorthin gehen, würde ich aber gern eine Frage stellen, die sich ein bisschen schwierig ist, aber mich interessiert es trotzdem, wenn man dich fragt, in ein, zwei, drei Sätzen überhaupt zu sagen, was anthroposophische Philosophie ist, was sie vor anderen Formen von anthroposophischer Spiritualität ist, was sie von anderen Formen von Spiritualität auszeichnet, was würdest du sagen?
Ja, ich habe schon vor einiger Zeit für solche Fragen, die einen dann immer ein bisschen leicht auf dem falschen Fuß erwischen. Und zwar deshalb, weil ja die Anthroposophie von den Themen her, von den Lebensfeldern her, aber auch von den geistigen Grundlagen her eine ungeheure Fülle hat. Also Steiner hat ja 320 Bände, glaube ich, an Vorträgen hinterlassen, 20 schriftliche Werke oder so. Und da ist es gar nicht leicht, das zu versuchen, auf einen Nenner oder eine Formel zu bringen. Aber ich bin immer wieder dazu gekommen, dass man es so charakterisieren könnte. Anthroposophie zeichnet sich dadurch aus, dass es eine spirituelle Bewegung ist, die als Besonderheit oder als Charakteristikum eine philosophische Grundlage hat. Also spirituelle Bewegungen, wie viele andere spirituelle Bewegungen auch, aber sie fußt auf einem philosophisch-gedanklichen Fundament, also auf einer, man kann schon sagen, auf einer ausgearbeiteten Philosophie. Und sie hat zur anderen Seite hin eine ganz starke, soziale, humanitäre Ausrichtung. Also dadurch, dass Steiner gerade in dem letzten Drittel vielleicht seines Lebens oder seines Schaffens sehr stark auf eine Umwandlung, auf eine praktische Umwandlung der sozialen Verhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse auch gewirkt hat, mit Schulgründungen, Reformen in Medizin, auch überhaupt im Nachdenken über große Zusammenhänge im sozialen Leben, über Geld und solche Dinge. Also ich glaube, ein Charakteristikum ist wirklich dieses Zusammenkommen eines solchen mehr Wärmeimpulses, was in das Soziale geht, und etwas, was viele vielleicht eher so als sogar als kühl empfinden könnten, nämlich eine gedankliche, klare, auf Begründung abzielende Basis des Ganzen. Und dazwischen eben die Spiritualität, die Entwicklung von Bewusstsein, die Entwicklung des Menschseins in der Veränderung unseres seelischen Lebens, unseres Gefühlslebens, unseres Willenslebens, in der Art, wie wir mit uns selbst, mit der Welt und mit unseren Mitmenschen umgehen.
Dann lass mich doch hier einen Sprung machen. Wir hatten in der Vorbereitung dieser Sendung einfach auch die Idee eingebracht, du hast sie eingebracht, ob man das einfach auch sozusagen aus der Entstehungsgeschichte deiner eigenen Begegnung mit dem anthroposophischen Impuls hier irgendwie ansehen könnte. Und da würde ich dich gern fragen, du hast es gesagt, du bist der Anthroposophie Rudolf Steiner so Anfang der 80er Jahre begegnet durch eine Freundin. Vielleicht ist es ja ein guter Einstieg, einfach zu sagen, damals, das ist jetzt 30, 40 Jahre her, was war es, das sich damals so angesprochen hat? Du hast gesagt, das ist eine Form von Spiritualität, die hat was, die hat ja offensichtlich dich dann auch nicht mehr losgelassen. Was war dieser Anfangimpuls, der dich hier wirklich so elektrisiert hat?
Das kann man so sagen, also Steiner selbst hat mal Anthroposophie so beschrieben, dass er gesagt hat, das ist eigentlich, also das Bedürfnis danach ist eigentlich dem vergleichbar, wie man sonst Hunger und Durst empfindet. Also was ganz Elementares, aber im geistigen Bereich eben. Und bei mir ist diese Art von Hunger dadurch als Jugendlicher entstanden, dass ich sehr stark an verschiedenen Fragen ja, gelitten habe, möchte ich fast sagen. Ich glaube, das ist auch gar nicht jetzt was ganz Besonderes oder was Spezifisches bei mir. Das geht vielen Menschen so. Das waren Fragen, also mich hat zum Beispiel ab einem bestimmten Zeitpunkt als Jugendlicher die Frage nach dem Tod, die Konfrontation mit dem Tod nicht mehr losgelassen, dass das sozusagen, also diese Endlichkeit, die unser Dasein bedeutet. Also es ist ja Thema für viele Philosophen auch geworden. Das ist nicht etwas, was man sich nur ausdenkt oder was eine abstrakte Frage ist, sondern was mich so als Jugendlichen in einem bestimmten Punkt wirklich so existenziell durchrüttelt hat und auch nicht mehr losgelassen hat. Also die Konfrontation mit der Sterblichkeit. Und was bedeutet das dann für unser Leben, wenn alles ohnehin irgendwann zu Ende ist? Und was bedeutet das auch für diesen, also ich bin dann so, mich hat das wirklich Tage umgetrieben, was bedeutet das auch, wenn ich mich das ja jetzt fragen kann? Und da ist etwas, was das jetzt fragt, kann das mal nicht mehr sein? Und das erschien mir irgendwie auch gar nicht denkbar, dass das nicht mehr ist. Aber trotzdem war mir ja klar, auch ich werde sterben. Und was bedeutet das? Und andere Fragen waren die, was können wir überhaupt wissen? Also haben wir überhaupt Möglichkeiten, über solche und andere Fragen etwas zu wissen, zu erkennen? Oder dieses Gefühl, wenn man den Sternenhimmel anschaut, dieses enorme Einsamkeitsgefühl, das einen auch als gerade als Jugendlicher überkommen kann. Also dieses Konfrontiertsein mit der Unendlichkeit des Alls und sich zu fragen, was mache ich jetzt hier? Ja, also mit diesen Fragen war ich eigentlich wirklich täglich, kann man sagen, befasst. Und ich hatte so durch alles, was mir in meiner Erziehung an der Schule oder auch im Zusammenhang mit Religion nahe gekommen war, eigentlich nie den Eindruck gewonnen, dass es wirklich Antworten auf diese Fragen gibt, die ich hatte. Und ich hatte so den Eindruck, naja, ich muss jetzt einfach sehen, irgendwie mein Leben mehr schlecht als recht zu verbringen. Und ich werde aber nie auf diese Fragen wirklich eine Antwort kriegen. Denn wenn es die gäbe, diese Antworten, dann hätte ich sie doch, dann wäre uns das doch in der Schule oder auch in der Kirche, wäre uns das doch irgendwie mal vermittelt worden. Aber das war eben nicht der Fall. Und dann kam eben dieser Moment, dass ich ja im Zusammenhang mit meinem Studium eigentlich mehr zufällig an eine Menschengruppe geraten bin, die, wie ich dann später aber erst erfuhr, sich so als anthroposophische Studentengruppe in Bochum an der Universität gefunden, formiert hatten. Und da waren Menschen, da kam ich mit Menschen in Kontakt, die eben auf also die anders mit diesen Fragen umgingen. Und zwar das entscheidend andere war für mich, da komme ich jetzt auf deine Frage eigentlich, dass ich da den Eindruck bekam, die Antwort ist nicht auf meine Fragen irgendeine Lehre, also dass ich jetzt irgendwie ein Weltbild sozusagen oder ja wie eine Religion oder irgendeine Ideologie bekomme, sondern der Schlüssel war eigentlich, dass da bei diesen Anthroposophen deutlich wurde, die Antwort liegt darin, dass man das Bewusstsein erweitern kann. Also in mir selbst, in uns selbst als Menschen liegt die Möglichkeit, uns, wenn wir uns weiterentwickeln, als Menschen, als seelische, geistige Wesen, die wir ja sind, dann können wir auch dahin kommen, zum Beispiel zu wissen, was ist Bewusstsein eigentlich? Bleibt davon zum Beispiel etwas bestehen, auch über den Tod hinaus? Ist Bewusstsein nicht grundsätzlich etwas anderes als Materie? Etwas, was nicht aus Materie peripher entsteht, sondern was ein Sein in sich hat. Und dahin nicht durch jetzt Übernahme einer bestimmten Ideologie zu kommen, sondern dadurch, dass man sich entwickelt und Erfahrungen macht. Das war für mich das Entscheidende, dass die Anthroposophie als ein Weg daherkam, der in Aussicht stellte, auf die entscheidenden Fragen des Daseins durch Erfahrung Antwort zu bekommen. Nicht durch Wissen oder Lehre, sondern durch eigene Erfahrung.
Jetzt hast du zwei Sachen hier eingebracht, wo ich nachfragen würde. Das eine ist Bewusstsein und Bewusstseinserweiterung. Und das zweite direkt damit im Zusammenhang Erfahrung.
Ja.
Das kann natürlich beides sehr viel Verschiedenes bedeuten. Damals, wo du in dieser Studentengruppe in Bochum diesen Impuls begegnet bist und offensichtlich diese Erfahrung gehabt, dass es ist nicht jetzt irgendeine Religion, es ist nicht eine Weltanschauung, eine Lehre, sondern es ist eine, wenn ich das so interpretieren darf, eine Tätigkeit.
Ja, so kann man, das ist eine gute Art, das auszudrücken.
Der Bewusstseinserweiterung
ja.
und der Erfahrung, was war das konkret für dich?
Also, gut, dass du fragst. Das Entscheidende natürlich, wie, das ist Meditation gewesen. Das Stichwort war Meditation, denn der Weg der Erweiterung oder der Verstärkung überhaupt von Bewusstsein, um zur Erfahrung von Bewusstsein, von Geist zu kommen, war Meditation. Und das war eben sozusagen das Stichwort, was mir in meinem ganzen bisherigen Leben einfach nicht begegnet war. Und damit begann eigentlich dann auch mein eigener Weg sozusagen.
Sag nochmal was zu Meditation,
ja.
Weil ich nehme an, das ist jetzt auch nicht, dass da jetzt eine Gruppe von Anthroposophen in Zen-Position die Stille meditieren.
Nein, also das bei mir sah das konkret so aus. Man muss sich das vorstellen. Ich hatte zuerst mit diesen Menschen eher so eine entfernte Beziehung. Also ich war da nicht gleich in diesem Kreis richtig drin, sondern hörte immer, da fiel immer wieder ein Name und das war eben der Name Rudolf Steiner. Und dann bin ich ganz naiv damals als Student in die Universitätsbibliothek gegangen, habe gesagt, was gibt es von dem zu lesen, was kann ich mal lesen? Und dann bin ich, da gab es zum Glück auch Bücher, das war damals noch gar nicht selbstverständlich, dass es die überhaupt in einer Universitätsbibliothek zu lesen gab. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen mit dem Titel, der mich unmittelbar angesprochen hat, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Also man muss sich das vorstellen, so in so einem Universitäts Katalog taucht dieses Buch auf, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Und da dachte ich, ja, das ist was für mich. Und in diesem Buch sind eben schon bestimmte Meditationsübungen, Anregungen drin. Ich habe dann recht bald auch andere Bücher von Steiner gelesen. Und das ist schon das Besondere vielleicht da auch, dass ich das heute, würde ich sagen, tatsächlich da einem Lehrer über Bücher begegnet bin. Also es war schon auch schon von den ersten Eindrücken an eine Art Lehrerstimme, die da zu mir
Verstehe.
gesprochen hat oder die ich da empfunden habe. Da ist jemand, der aus einer ganz großen Erfahrung heraus Dinge sagt, Dinge weiß, Dinge anregt und ich nehme die jetzt mal auf. Ich versuche das mal.
Jetzt muss ich allerdings diese Frage an dich
Na?
zurückreichen. Du hast anscheinend in der Universitätsbibliothek dann dieses Buch gelesen. Dieser Titel hat dich offensichtlich sehr angesprochen. Und nachdem das zu einem Lebensimpuls geworden ist, offensichtlich auch dauerhaft angesprochen. Aber lass mich doch einfach fragen, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?
Also ich habe damals begonnen, ganz konkret mit Meditationen, die aus dem Gedankenleben entwickelt sind, also aus einer Verdichtung von Gedanken, die versuchen, sozusagen aus dem Ruhen in einem Gedankenzusammenhang in einen Bewusstseinszustand zu gelangen, der sich nicht mehr auf äußere Eindrücke, Sinneseindrücke oder auch sonstige Vorstellungen bezieht, sondern der zu einer Erfahrung bringt, wie es ist, Bewusstsein nur von Bewusstsein zu haben. So würde ich es vielleicht beschreiben. Und das ist eine Art. Aber es gibt, also das ist jetzt wäre ein bisschen im Moment ein bisschen viel da. Da könnte man zum Beispiel auch mein Buch lesen. Da gibt es noch mehr Ausführungen dazu, welche Ansätze es parallel dazu oder begleitend dazu auch geben könnte. Aber das waren schon meditative Bemühungen, so um es zusammenzufassen.
Jetzt erwähnst du hier noch einen anderen Namen.
Ja.
Und anscheinend ist es auch ziemlich ein paar Jahre später, Mitte der 80er Jahre, sagst du. Und das war ein lebender Anthroposoph,
Ja.
mit dem du offensichtlich dann auch in eine längere Beziehung, Arbeitsbeziehung eingegangen bist, Herbert Witzemann.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Name für mich und wie ich finde auch überhaupt für die Entwicklung der Anthroposophie, die ja nicht bei Steiner stehen bleiben kann. Aber es ist doch selten eigentlich in der Entwicklung, also nach Steiners Tod, dass wirklich Anthroposophen ganz eigenständige Wege auch gegangen sind. Also es gibt solche Beispiele. Im Künstlerischen war es etwa Beuys, Joseph Beuys oder auch andere weniger bekannte. Aber Herbert Witzenmann war jemand, der einerseits schon als Vorstandsmitglied in der Anthroposophischen Gesellschaft sehr sozusagen von innen diese Welt kannte, der aber auch einen ganz eigenständigen wissenschaftlichen Zugang hatte. Und er hat versucht, aus der Philosophie, aus den philosophischen Grundlagen Steiners, eigentlich die ganze Anthroposophie noch einmal neu, aber ohne das, was, ja, jetzt kommen wir da so ein bisschen in so eine Innensicht auch, ohne die starke theosophische Überformung oder Einfärbung der Anthroposophie nochmal sozusagen neu zu schöpfen. Dazu muss man vielleicht kurz wissen, dass Steiner ja sich so ab 1902, 3, 1904 sehr stark mit der theosophischen Bewegung verbunden hat. Also seine Philosophie da sozusagen nochmal ganz anders eingeschmolzen hat, aber er hat eben auch sehr viel von diesem traditionellen, auch östlichen, terminologischen, was mit der alten Theosophie zusammenhängt, auch übernommen. Und ja, Witzenmann, mehr als Philosoph, hat versucht, wirklich zu geistigen Erfahrungen durchzustoßen aus einer ganz stark gedanklich verdichteten Arbeit heraus. Und das war für mich insofern ganz wichtig. Man muss vielleicht noch wissen, ich hätte vielleicht damals so die Anthroposophie hat ja auch eine relativ, wie soll man sagen, eine gruppenhafte Seite, und die war gar nicht so unbedingt meine Sache. Also damals haben sich Anthroposophen noch zum Beispiel oft ähnlich gekleidet. Da gab es ein bestimmte Kleiderordnung und sowas und auch eine bestimmte Verhaltensordnung. Das war mir alles nicht so geheuer, weil mir das nicht so modern und zeitgemäß vorkam. Und so jemand wie dieser Herbert Witzenmann, der stand einfach als Mensch vollkommen modern als Zeitgenosse da. Der hatte zum Beispiel auch gar keine irgendwie, also in so einer Bewegung, auch in der anthroposophischen, das gilt für andere Gruppen auch, kommt man auch sehr schnell in so einen internen Slang hinein, in so eine, also in ein Jargon, wie das auch mal genannt worden ist. Und all das hat Herbert Witzenmann komplett vermieden. Der war jemand, der wirklich versucht hat, Spiritualität und Wissenschaft zusammenzubringen. Und das war für mich damals auch ein Motiv, weil mir ziemlich bald auch im Rahmen der Universität damals klar wurde, wenn man die Welt, die Gesellschaft wirklich nachhaltig, das Wort gab es damals noch nicht, aber nachhaltig und tiefgreifend mit verändern will, dann muss man zumindest auch im Bereich der Wissenschaften ansetzen. Also da, wo die heutige Gesellschaft, die heutige Kultur eben ganz stark von geprägt ist und da zu einem spirituellen Einschlag zu kommen. Und da war ich mir unsicher, ob das so die Anthroposophie als Bewegung, wie sie geworden war in ihrem Traditionalismus, überhaupt leisten könnte. Und dieser Herbert Witzenmann mit diesem explizit philosophisch modernen Ansatz, das war für mich eigentlich ein Vorbild.
Okay. Aber lass mich dann nochmal nachfragen, weil dein Buch hier Anthroposophische Spiritualität heißt, auch der Titel dieser Sendung. Und ich verstehe, dass der Herbert Witzenmann hier wirklich diese Verbindung von Philosophie und Spiritualität für dich so eindrücklich verkörpert hat. Was war das Spannende an dieser Verbindung? Was war der Beitrag zur Spiritualität?
Vielleicht ganz persönlich
Ja.
geantwortet an der Stelle. Ich glaube, ich habe zuerst das gar nicht richtig verstanden, alles, was dieser Mensch gesagt hat. Das ist ein sehr anspruchsvoller Denker, weshalb er auch in der anthroposophischen Bewegung nie wirklich eine breite Wirkung hinterlassen hat. Aber für mich war das, ich würde von heute aus sagen, für mich war das doch, ohne zu hohe Worte dazu benutzen, war das sowas wie so eine Meistererfahrung. Also eines Meisters, eines Menschen, der wirklich auf einem höchsten Niveau Spiritualität lehren kann. Und ich habe es daran gemerkt, gar nicht intellektuell oder durch Einsichten, sondern ich habe es daran gemerkt, ich will mal sagen, dieses Phänomen kennen vielleicht andere auch so, dass man in der Gegenwart eines solchen Menschen so sein Ego eigentlich schmelzen fühlt. Also man ist in der Gegenwart dieses Menschen und gar nicht dadurch, dass er einen inhaltlich irgendwie kleinredet oder einen schlecht macht, weiß Gott nicht, sondern einfach durch die Art, wie er ist, wie er lehrt, wie er spricht, dass man den Eindruck hat, da ist, oder so war mein Eindruck auf jeden Fall, das ist ein Mensch, der verkörpert tatsächlich diese Weisheit, von der er spricht. Und das ist dieser Effekt, also heute würde ich sagen, so Ego-Schmelze, ne? Also man merkt sozusagen, wo man selber steht angesichts einer solchen Erscheinung. Also wie endlos und unendlich weit noch der eigene Weg ist, um da irgendwann und ja, und ich meine, ich muss auch sagen, wenn ich heute sehe, dass ich so ein Büchlein hier schreibe, diese großen, also das schaudert mich auch schon so ein bisschen. Kann ich das überhaupt tun? Ja, ich habe diese, also Rudolf Steiner, Witzenmann, diese großen Figuren, das ist immer noch präsent, dass diese Menschen die eigentlichen Vorbilder sind. Und das ist ein ganz kleiner, bescheidener Beitrag, den ich da heute machen kann. Aber das war eigentlich so das Entscheidende. Ja? Diese Begegnung mit dem von Rudolf Steiner als Buch. Und dann kommt, ist für mich dieser Mensch, der wie ein, also wie aus einem Philosophiebuch gestiegen sozusagen, als wenn da Sokrates oder so jemand jetzt selber lehren würde. Das war für mich die Erfahrung, dieser Mann, eine, also von lebendiger Weisheitssuche, so möchte ich sagen. Dass das wirklich gibt, dass das nicht was ist aus Büchern, sondern in Menschen verkörpert vorkommt.
Jetzt hast du den Herbert Witzemann ja auch sehr eindringlich einfach auch als Menschen oder den Effekt seines Menschseins.
Ja, übrigens, ich sage einen Satz noch dazu, Entschuldigung. Ja? Und zwar, man muss sich vorstellen, damals eine Erscheinung schon in den Mitte der, seiner 70er Jahre, also ein wirklich auch reifer, weiser Mensch mit schütterem Haar, schon auch ein bisschen gebrechlich, aber im Sprechen, Denken, im dialogischen Gespräch einfach immer wieder zu leben, erwachend sozusagen. Ja, schön. Ja, also dem, wo man merkt, dass das war wirklich.
Jetzt, du hast jetzt nochmal sozusagen auch den Eindruck des Menschen hier rübergebracht und das ist ja auch etwas, wo, ich sag mal, Spiritualität sich auch sehr stark einfach manifestiert. Mhm. Das ist etwas, was auch im direkten Kontakt Mensch zu Mensch lebt. Ja. Und insofern einfach ein ganz wichtiger Anteil davon. Gleichzeitig sprichst du eben auch von dieser Weisheit und diesem sokratischen Ansatz. Mhm. Ist auch etwas, was du von ihm in dieser Weisheit mitgenommen hast, wo du das Gefühl hast, das ist eine Formulierung, eine Aussage von Anthroposophie, die diesen spirituellen Ansatz wirklich auf eine prägnante, zeitgemäße Weise ausdrückt.
Auf jeden Fall. Also diese Art, zum Beispiel über nichts zu sprechen, was nicht eigene Erfahrung geworden ist. Und nicht sozusagen einfach nur Begriffe aneinander zu hängen, sondern wirklich zu denken. Also Denken als Arbeit, das einerseits das Denken zu einer spirituellen Erfahrung hinzuführen, aber auch die spirituelle Erfahrung in gedankliche Schlüssigkeit zu bringen. Also das ist, glaube ich, für mich bis heute vorbildhaft. Und also Menschen, die Herbert Witzemann kennen und oder ihn lesen, die werden sicher auch Spuren davon bis, sage ich mal, auch in manche Diktion bei mir finden. Das hat Spuren hinterlassen. Das hat es einfach doch sehr geprägt.
Schön. Ja. Jetzt mache ich einen Sprung.
Wobei, Tom, bevor der Sprung kommt, ist noch, wenn ich noch eins vielleicht ergänzen darf, weil ich habe damals nicht nur sozusagen diese höchste geistige Höhe kennenlernen dürfen, sondern eigentlich gleichzeitig dazu, dann, ich sage da nur zwei Sätze zu, aber einfach, weil das Bild dadurch vielleicht kompletter wird. Ich habe damals auch diese soziale Seite der Anthroposophie schon kennengelernt, weil ich sehr bald mit Menschen aus der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie in Zusammenhang kam. Mhm. Also Menschen, die sich um behinderte Menschen, Kinder vor allem, gekümmert haben. Und ich habe eine ganze Zeit lang damals erst in einer Schule für geistig behinderte Kinder gearbeitet, in einer Waldorfschule für geistig Behinderte und dann auch in einem Kleinstheim mit pädagogisch Betreuten auch zusammen gelebt und habe da auch die wichtige Erfahrung gemacht, weil ich ja vorher sagte, es waren diese brennenden Lebensfragen, warum eigentlich alles? Und das hat mich sehr beeindruckt, wie diese anthroposophischen Pädagogen, ich war damals noch Student, wie die mit diesen Menschen umgegangen sind, wie ehrfürchtig Menschen, die ja, also mit einer geistigen Behinderung, wo man damals vielleicht noch eher so gesagt hätte, ja, eigentlich, was hat deren Leben eigentlich für einen Sinn? Die können ja an vielem gar nicht teilnehmen, was so dem Mainstream wichtig ist. Und diese fast Andächtigkeit, mit der man sich diesen Menschen gewidmet hat. Und ich habe das dann auch gelernt zu tun, weil ich eben parallel zu meinem Studium dann angefangen habe, in diesem Bereich auch zu arbeiten. Das war für mich auch eine ganz prägende Erfahrung. Also diese humane, spirituell humane Seite der Anthroposophie auch kennenzulernen.
Aber es scheint ja mehr als human zu sein. Ja. Du hast hier zwei Worte genannt, andächtig und ehrfürchtig.
Ja, ja.
Das ist ja, eine Dimension, die in dieser sozialen Arbeit auch mit geistig behinderten Menschen schon ein bemerkenswertes Wort ist. Was ist die Ursache? Woher kommt diese
Ja,
Ehrfurcht?
ich habe es damals so aufgefasst, geistig behinderte Menschen treten einem ja eben als Eingeschränkte oft entgegen. Also auch natürlich je nach Grad der Behinderung, aber also bei schwerer behinderten Menschen ist ja oft auch gar keine Kommunikation zum Beispiel möglich. Und man weiß eigentlich gar nicht so recht, mit wem hat man es da zu tun. Und wenn man sozusagen nur auf dieses Defizit sieht, was fehlt, das wäre die eine Seite. Und von der Anthroposophie her, von dem Menschenbild, wo man dann sagt, ja, jeder Mensch ist eigentlich vollständig, aber in manchen krankhaft bedingten Verkörperungen kann die Ganzheit des Menschen aber nicht ganz in den Körper sozusagen so, dass sie sich auch ausdrücken könnte, bleibt vom Menschenbild, was dahinter steht, sozusagen dieser Respekt vor dem anderen, vor dem, was sich nicht äußern kann, was man aber trotzdem als anwesend weiß. Und das hat mir damals sehr geholfen, so vom Menschenbild. Ich muss, gestehe ich auch mal, ich bin damals als Zivildienstleistender in diese, hatte mein Studium eine Zeit lang unterbrochen, bin da reingegangen und mir war das gar nicht geheuer. Also muss ich gestehe das mal. Also ich kann auch von daher gut nachvollziehen, dass Menschen Probleme haben, dass sie befangen sind, wenn sie mit Menschen mit geistiger Behinderung zu tun haben. Es ging mir damals ganz genauso. Aber diese andere Art, diese Menschen anzuschauen, und dann muss ich auch sagen, der wunderbar herzliche Empfang, den sie uns oft bereiten, hat dann diese Schwellen eigentlich bei mir komplett genommen. Aber das war auch eigentlich, wenn man so will, wirklich spirituelle Weltanschauung in der Praxis, die ich da erlebt
Spannend,
habe.
spannend.
Ja.
Jetzt mache ich dann
Genau,
doch den Sprung in die 90er
ja,
Jahre.
in die 90er Jahre.
Und du sprichst von einer Mentorin, die du damals hast,
Ja.
Irene Meline. Und du sprichst auch von einer, ich würde jetzt mal sagen, auch Öffnung über diese
Ja.
anthroposophische Beschäftigung hinaus in so Richtungen wie Kassitismus,
Ja,
Buddhismus,
ja.
aber auch.
Das hängt damit zusammen, glaube ich, weil ich habe gerade, es wurde vielleicht auch ein bisschen spürbar, wenn man mit so einer starken Begeisterung etwas reingeht und dann trifft man einen solchen Lehrer, wie Witzmann das für mich war, dann sieht man, und das war bei mir dann auch so, man sieht dann nicht mehr rechts und links. Man ist so, auch zu Recht, würde ich heute sagen, man ist so vereinnahmt, so davon erfüllt, dass man eigentlich erstmal das auch vielleicht wie ein Künstler, der bei einem Meister in die Lehre geht, der malt auch erstmal so wie sein Meister. Und ein Schauspieler, wenn er einen guten Lehrer hat, der macht es erstmal auch so wie der Schauspieler. Und so ging mir das, glaube ich, auch. Und dann, als ich über ein ganz anderes Feld, über meine geschichtlichen Interessen, die Irene Melin kennenlernte, da begegnete ich eben einem Menschen, auch wieder einer älteren Mentorin, die war auch damals schon in den 70ern, war auch Anthroposophin, aber die hatte einen weiteren Horizont, als ich das bisher von anderen Anthroposophen kennengelernt hatte. Und das war eben so, ja, man kommt leicht, sage ich auch ein bisschen selbstkritisch, man gerät als Anthroposoph leicht auch in diese Spur, eigentlich nur noch zu gucken, was hat Rudolf Steiner für wichtig gehalten. Und das ist für mich jetzt auch wichtig. Und worüber der nichts gesagt hat, das kommt gar nicht vor, sozusagen, als Interessengebiet. Und das war eben bei der Irene Melin dann anders. Also sie hat mich, muss ich sagen, wirklich wach gemacht, aufmerksam gemacht, zum Beispiel für so etwas, diese kassidischen Geschichten von Buber, überhaupt diese kassidischen Rabbis, diese andere Art von Weisheit, die auch, auch so eine lebensvolle, auch humorvolle Seite hat. Der ganze Bereich des Buddhismus, auch also die Lehre des Mitgefühls, und zwar nicht nur jetzt so in der Form, auch Steiner hat sich über den Buddhismus geäußert, aber wirklich auch diesen Buddhismus aus sich selbst heraus zu verstehen und zu schätzen. Und das verdanke ich wirklich, muss ich sagen, dieser Frau, die damals ja, also ich habe sie in ihren letzten Lebensjahren kennenlernen dürfen und ja, die für mich da dieses Organ geweckt hat. Und es ist wiederum nicht mehr nur dieses Wissen. Ich hatte vorher auch schon von Buddhismus vielleicht gehört oder von jüdischer Spiritualität, aber wenn man einem Menschen begegnet, der das selber lebt und ja, der einen eben dann auch anders berührt, weil man ihn schätzt, weil er eine gewisse Autorität auch für einen darstellt, das ist dann so eine Wirkung. Und ich finde das so schön, weil man daran oder weil ich daran sehe, wie elementar wichtig einfach Begegnungen für uns sind, für unseren Weg sind. Also wenn ich schaue, das sind jetzt vielleicht ja auch nur die auffälligsten Menschen, die ich hier gerade nenne. Aber eigentlich, man kann sagen, ja, das sind lauter Wegweisungen gegeben, wo immer konkrete Menschen da auch gestanden haben.
Wenn ich jetzt bei dieser Begegnung noch bleiben darf, welches Organ hat die Irene Melin in dir geweckt?
Ich würde sagen, ein Organ, was für einen Anthroposophen ganz schwer zu wecken ist, nämlich, dass auch die Anthroposophie bei aller Universalität, die sie irgendwie in sich auch hat, aber dass sie auch eine Richtung darstellt. Und dass es große Richtungen in der Menschheitsgeschichte gibt, die sozusagen eine Eigenwertigkeit, eine Eigenwürde auch haben. Und also ich würde sagen, das ist da bei mir zum ersten Mal aufgekommen, was ich vorhin so dieses, als wir von dieser globalen Spiritualität gesprochen haben. Also dieses Gefühl dafür, dass es also ein Chor von spirituellen Traditionen gibt. Und es hat bei mir natürlich auch den Drang geweckt zu verstehen, wie hängen die zusammen? Wie kann ich die mit dem, was ich aus der Anthroposophie weiß, in Verbindung bringen? Wo sind die Verbindungen zwischen diesen Weisheitstraditionen?
Das hatte ich ja offensichtlich auch zu dem Schritt gebracht, dass du zu dieser Suche gekommen bist, diese Verbindung mit anderen Strömungen, also etwas zu sehen, das auch im steinischen Impuls drinnen gelegen ist und wo du hier das als etwas wahrgenommen hast, das eigentlich nicht der Anthroposophie fremd ist, sondern was zur Anthroposophie dazugehört. Ist das so?
Würde ich schon sagen. Zumindest habe ich von diesem Blickwinkel her auch immer wieder anzuschauen und zu verstehen versucht, wie Steiners Werk selber eigentlich entstanden ist und wie viele verschiedene Impulse, wie viele verschiedene Anregungen. Bei ihm war das ja noch viel extremer so. Also welche Begegnungen in sein Werk mit hineingespielt haben, ist ganz enorm. Also das wäre dann eine eigene Sendung. Aber das waren Goethe, Haeckel, Nietzsche, eben die Theosophie, Blavatsky, viele, viele andere. Und das ist nicht einfach nur gesammelt und neu gemischt worden bei ihm, sondern es waren, wie jeder von sich selbst das auch im Kleinen vielleicht kennt, es waren entscheidende Anregungen, den eigenen Impuls zu erweitern, wieder zu vertiefen.
Jetzt bist du natürlich in deiner eigenen Biografie auch an eine interessante Stelle gekommen, weil du bist, ich nehme an, das ist diese Zeit auch, wo du die Redaktion von Info 3 übernommen hast.
Das war etwas später, aber das kam sozusagen
das kam ganz dazu. Schlüssig dann. Ja. Und du hast natürlich mit dieser Zeitschrift auch diese Möglichkeit gehabt, wirklich diesen Kontakt nachzugehen. Und du hast dann Kontakte erwähnt, die ja eigentlich mit Anthroposophie nichts zu tun haben, aber sehr wohl mit Spiritualität. Ja. Eckhart Tolle, Willi Gesegger, Ilja Jackson Beer, Neil Donald Walsh. Was kam da auf dich zu? Was bedeutet das für einen Anthroposophen?
Ich will einen Schritt noch zurückgehen. Ich glaube, das war so, dass ich, es gibt in der Anthroposophie, gibt es einen wichtigen Erzählstrang, würde man vielleicht heute sagen, eine Narration. Und zwar ist das die gewesen, dass Steiner das Ende des 20. Jahrhunderts als ganz wichtig herausgestellt hat, dass da spirituell eine besondere Aufmerksamkeit drauf gerichtet werden soll. Und die hing, und da bin ich mal auf eine Äußerung von ihm gestoßen, wo er gesagt hat, da ist es wichtig, dass da die Anthroposophen mit den, ich würde jetzt in meinen Worten sagen, mit den modernsten anderen Richtungen zusammenkommen. Okay. Und als ich diesen Satz gelesen hatte, da hatte ich wieder so ein Berufungsgefühl, oder ja, ist vielleicht zu kitschig gesagt, aber so ein Gefühl, da da habe ich was mit zu tun, mit dieser Aufgabenstellung, mit dieser Frage. Und da habe ich eben in dieser Tätigkeit als Redakteur bei Info 3 von, habe ich zum, also zu diesem, also Jahrhundertende, um das Jahr 2000 herum verstärkt angefangen, gezielt auch nach solchen Ansprechmöglichkeiten, nach solchen Dialogmöglichkeiten zu suchen. So schon so ein bisschen ausgestattet jetzt mit diesem Sinn für Interesse überhaupt für andere Strömungen und so weiter, was damals in der Anthroposophie noch ganz wenig ausgebreitet war oder zumindest kannte man das nicht, wusste man das nicht so. Und dann habe ich, ja, wenn man, und dann, wenn man dann einmal die Organe so aufmacht, dann merkt man, aha, da sind Menschen, die haben zum Beispiel, es gab Anthroposophen, die auch mit Willigis Jäger Kontakt hatten. Ich bin dann auch mal, hab ihn mal kennengelernt. Ich habe Eckhart Tolle kennengelernt. Dann gesehen, dass zum Beispiel Neil Donald Walsh, der diese bekannten Gespräche mit Gott gemacht hat, dass der in einem dieser Bände auch mal die Anthroposophie erwähnt. Und dann ergab sich, dass ich ihn mal treffen konnte und sprechen, ja, und er kannte das und so weiter. Und da ergaben sich für mich so ganz viele Begegnungen. Ja, und das Stärkste war aber dann doch ganz klar von all diesen anderen spirituellen Richtungen, wo ich die stärksten Schnittmengen, abstrakt gesagt, gespürt haben. Das war dann, als ich durch Sonja Student und auch durch dich letzten Endes auf Ken Wilber und Andrew Cohen damals aufmerksam geworden bin. Und da merkte ich dann wirklich, dass es sozusagen das, oder da war mein Eindruck, was in der Anthroposophie als eine Struktur da ist oder als ein Feld da ist, dass das wirklich größer ist, dass da andere Menschen ganz unabhängig von Steiner auch drauf gekommen sind und ähnliche Schwerpunkte in ihrem spirituellen Suchen, Streben, Arbeiten gesetzt haben. Und das war dann, das ist dann ja, wie wir beide wissen hier, auch in ganz konkrete Arbeitsformen bei uns eingeflossen. Stichwort Herbstakademie.
Ja. Inwiefern hat das deinen Blick auf die Anthroposophie verändert, diese Begegnungen? Ist es etwas, was du als etwas gesehen hast, was zur Anthroposophie noch dazugehört? Oder hat es, was ihr im Sinne von ihr fehlt? Oder etwas, was eigentlich die Perspektive auf die Anthroposophie in ein anderes Licht setzt?
Ich würde wieder sagen, wo du jetzt so fragst, fällt mir das erst richtig auf. Hat wieder damit zu tun, sozusagen Spiritualität verkörpert zu erleben, in einem konkreten Menschen. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel bei Ken Wilber erlebt, der hat über Dinge gesprochen, die ich bis dahin eigentlich nur über Bewusstseinszustände, über Bewusstseinserfahrungen, Stichwort Kontinuität des Bewusstseins, in den Schlaf hinein, solche Dinge, subtile Wahrnehmungen. Das waren Dinge, die ich eigentlich in den Beschreibungen sonst bisher nur von Steiner kannte. Und dann das Gefühl, da lebt jemand das. Das ist wieder das Stichwort Erfahrung. Das ist nicht eine Lehre, sondern bei Wilber ist Erfahrung geworden. Und bei Andrew Cohen war es ähnlich. Also Andrews Sprechen über den evolutionären Impuls, über dieses Getrieben und getrieben werden von einem höheren Impuls. Auch da war wieder mein Gefühl, da ist etwas verkörpert und dadurch überzeugt das, weil es bei einem Menschen Erfahrung ist und ich kann es auch an ihm erfahren.
Jetzt kommst du eigentlich wieder auf das Konkrete von der menschlichen Begegnung und von konkreten Menschen, die Erfahrungen machen und Erfahrungen reflektieren. Ist das, wenn man jetzt Anthroposophie eben auch als, nicht als Religion eben versteht, sondern, ich glaube, du würdest dem ja auch zustimmen, als Erfahrungswissenschaft?
Ja, wobei ich selber mit dem Begriff Wissenschaft immer ein bisschen vorsichtig bin, weil das vielleicht falsche Assoziationen weckt. Aber
welchen Begriff
würdest du Erfahrungsweg
sagen? Ein Erfahrungsweg.
Ja.
Lass mich auch, weil wir zeitlich hier jetzt schon ziemlich fortgeschritten sind, einfach auch hier gehen. Dieser Erfahrungsweg, den du jetzt im Impuls mit Steiner, mit Witzenmann, mit anderen Begegnungen, mit einer eigenen anthroposophischen Arbeit hier begangen hast, da bist du auch zu dem Punkt gekommen, so nehme ich es einmal an, dass sich der mit der Zeit einfach auch weiterentwickelt und sich heute im Kernimpuls gleich, aber in der Zeit auch anders darstellen muss und auch weiterentwickeln muss. Hast du eine bestimmte Vision, wo die Anthroposophie heute steht, welche Aufgabe sie als Spiritualität heute hat? Mhm. Gerade wenn man die Anthroposophie im Dialog sieht, kann man ja sagen, es kommt ein ganz bestimmter Impuls vom Buddhismus, es kommt ein ganz bestimmter Impuls vom klassischen Christentum. Gibt es einen bestimmten Impuls, eine bestimmte Stimme, die die Anthroposophie hier jetzt speziell in die Spiritualität reinbringen muss, die wichtig ist, dass sie gehört ist?
Ja.
Und wie soll sich oder wie kann sich das weiterentwickeln?
Ja. Nach meinem Gefühl hat das tatsächlich mit dem zu tun, was ich auch selber als erstes und ursprünglichstes von der Anthroposophie wahrgenommen habe, nämlich ihr Anschließen an einen philosophischen Strom, der eigentlich ganz originär hier aus Europa, auch aus dem deutschsprachigen Europa kommt, mit dem deutschen Idealismus, mit Goethe. Also dass da die Chance eigentlich liegt, ich würde mal sagen, ich kann das jetzt nur ganz formelhaft sagen, aber dass durch die Anthroposophie, weil sie an diesen gedanklich-philosophisch-idealistischen, auch romantischen Strom anknüpft, dass es möglich sein könnte, das, was davon noch vielleicht wie ein Keim hier auch gerade in Westeuropa lebt, dass das wieder aktiviert werden könnte. Mhm. Dass das wieder aktiviert werden könnte, dass da alte, vielleicht inzwischen oder zwischenzeitlich versickerte Ströme wieder zum Fließen gebracht werden können, die eigentlich angelegt sind. Also, dass hier doch eine Tiefentradition an philosophischem Denken über den Menschen, über seine Bestimmung, auch über das, was Bewusstsein ist. Mhm. Das ist ja ganz stark hier in diesem Kulturraum, hat das ja gelebt. Aber auch wie bei Goethe eine andere Art, dann die Natur anzuschauen. Mhm. Da hängen vielleicht auch die ganzen brennenden ökologischen Fragestellungen noch mit dran. Dass das, wenn jetzt eine Spiritualität kommt, die da sozusagen in derselben Sprache spricht, so könnte ich auch sagen, dass das wirklich ein Beitrag sein könnte.
Mhm. Wenn ich jetzt ganz bewusst abgrenzend frage, in Abgrenzung zum Beispiel zu einem buddhistischen Impuls, der eben aus dem indischen Subkontinent oder in einer anderen Variante, die dann auch aus China kommt, oder zum klassischen Christentum. Was ist dieser Beitrag?
Ja. Ich würde meine Vision, du hast nach der Vision gefragt, ist eigentlich immer die gewesen, dass wir hier zu einer, also wir hier meine ich jetzt im europäischen Kulturraum, du kannst den Buddhismus, du kannst zum Buddhisten werden, aber du kannst da auch zu spirituellen Erfahrungen kommen. Aber du musst zum Beispiel über die Natur, über das, was der Mensch ist, also du musst das naturwissenschaftliche Welt- und Menschenbild unter Umständen gar nicht in Frage stellen. Und das habe ich immer so als eine leichte Gefahr gesehen, dass man dann in so einem, dass dann die Welt oder die Kultur doch in so einem Dualismus bleibt. Also man hat sozusagen innen spirituelle Erfahrungen, aber über die Welt, die Wirtschaft, die Natur, den Kosmos denkt man weiter eigentlich im Sinne, wie Darwin das gemacht hat, also im klassisch naturwissenschaftlich materialistischen Sinne. Mhm. Und wenn man an Goethe anknüpft, wenn man an Hegel anknüpft oder eben auch an Steiner, da ist, glaube ich, diese Herausforderung und auch die Möglichkeit, tatsächlich zu einem Bild auch der Natur zu kommen, auch des Menschen zu kommen, wo es keinen Gegensatz mehr von Natur und Naturwissenschaft, Geisteswissenschaften, Welt und Spiritualität gibt. Also das wäre meine Vision.
Lass mich weiß.
Eine Spiritualität, die also bis in das wissenschaftliche Weltbild hinein transformierend wirkt.
Lass mich weiß so gut dazu, was gleich eine E-Mail-Frage dazu stellen, die wir schon bekommen haben. Ja. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Jens, ich möchte auf den letzten Satz deines Buches hinweisen, denn ich finde ihn besonders schön. Dort heißt es: Es ist nicht gerade ein Qualitätsmerkmal echter Evolution. Ist es nicht, Entschuldigung, ist es nicht gerade ein Qualitätsmerkmal echter Evolution, auch jeder kulturellen und spirituellen, nicht zuvor zu wissen, wie die Gestalt aussieht, die sich als nächstes ergeben wird. Jeder Künstler weiß, wovon die Rede ist, und Anthroposophie ist immer auch Kunst. Magst du da was dazu noch sagen?
Ja, das soll einfach ganz stark auf den individuellen und kreativen Willen hinweisen, der letzten Endes immer auch in der Anthroposophie da sein muss. Also ja, das ist, und ja, der Versuch ist eben hier, den Gedanken zu bringen, dass ähnlich eben wie bei der Natur, man auch erst im Nachhinein sagen kann, aha, da ist so der nächste Schritt. Nach den Amphibien kamen irgendwann dann die Säugetiere, aber als wir nur die Amphibien hatten, wusste man noch nicht, wie, oder hätte man noch nicht wissen können, wie die nächsten zwei, drei, vier Großstufen der Evolution hätten aussehen können. Und dass so etwas auch heute denkbar ist. Also wir wissen noch nicht, wie die nächste Stufe von Evolution aussieht, aber Kunst ist eine Form, also im Sinne hier von Lebenskunst gemeint, daran mitzuwirken. So vielleicht.
Lass mich trotzdem noch mal nachfragen, weil du ja auch am Ende des Buches diesen Satz sehr zentral insofern hingestellt hast. Inwiefern ist Anthroposophie auch Kunst?
Ja, weil Kunst die willentliche Umgestaltung der Welt darstellt, auf eine ganz einfache Formel gebracht. Es ist die willentliche, kreative und menschliche Umgestaltung von Welt.
Ja, schön. Ja. Wir haben gleich noch auch eine andere Frage, die sich auch auf das Buch bezieht. Von einem Hörer, der schreibt: In dem Buch von Jens tauchen Begriffe auf, die sich so eigentlich nicht oft zusammenfinden, sondern vielleicht sogar eher als unverträgliche Gegensätze aufgefasst werden. So spricht er beispielsweise von Denkmeditation oder denkender Mystik. Man bekommt den Eindruck, dass dies mit dem Vorsatz geschieht, um hier Qualitäten des Denkens oder von Denkräumen, die angesprochen werden sollen, die vielleicht noch in einem gewissen Sinn erst noch spirituell geborgen und beschritten werden müssen. Welche Brückenschläge, Ergänzungen oder Inspirationen können das Denken und die Meditation miteinander verbinden?
Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu. Ich hatte das vorhin einmal schon auf eine deiner Fragen auch versucht, ein bisschen zu erklären, dass ja der Zusammenhang zwischen Denken und Meditation hier nicht der ist, nur gedanklich etwas über Meditation auszuführen, was ja auch ein Weg wäre, sondern tatsächlich das Denken selber, das Ruhen im Denken als in einem geistigen, in einem bewussten Inhalt zu einer Form von Meditation zu machen. Und das ist auch etwas, was es, soweit ich das sehe, auch vielleicht in Ansätzen bei manchen Philosophen in Ansätzen, aber sonst glaube ich nicht bei irgendeiner in einer spirituellen Richtung oder bei einem spirituellen Lehrer gibt, tatsächlich das Denken selber, nicht im Sinne des intellektuellen Denkens, des sich Gedankenbildens oder so etwas, aber auch nicht nur im Sinne des Kontemplierens über einen Gedanken, sondern wirklich dieses Ruhen können in einem geistigen Inhalt, das zum Ausgangspunkt einer Bewusstseinsschulung zu machen.
Könnte man das auch so auffassen, und ich versuche das jetzt bewusst von einer östlichen Perspektive angedacht, wo Yoga eine Form der Bewusstwerdung durch Körperübung ist, wo Qigong eine Bewusstseinsübung durch eine auch körperliche, aber anders körperliche Öffnung des subtilen Raumes ist, wo es Meditationsformen sowohl im Buddhismus als auch im Taoismus gibt, die Präsenz des Atems in den Mittelpunkt stellen, du hier mit dem Denken das Gleiche anders als möglich darstellst. Denken als ein Weg des nicht Überbewusstsein nachdenken, sondern Denkens als eine Übung des Bewusstseinserweiterns.
Ja, und das Besondere und die enorme Chance darin ist ja die, dass es ist ja, man, oder vielleicht sagen wir es auch so, es ist eigentlich eine Achtsamkeit eines Schritt für Schritt Denkens. Also dass die Folge der Gedanken eigentlich überhaupt kein, es gibt vielleicht nichts, kein Bereich, wo wir eine so geschlossene Achtsamkeit überhaupt entwickeln können, als im Ruhen in einem Gedanken. Weil uns auch der Atem ja noch vergleichsweise äußerlich ist oder die Körperbewegung ist uns äußerlich. Aber also nach meinem Gefühl, die Achtsamkeit dem Leben im Gedanken gegenüber ist eigentlich nichts zu vergleichen. Also ein Yoga des Denkens, das wäre vielleicht auch noch ein schöner Begriff dafür, der hier unser Leser oder der Zuhörer ja angeregt hat jetzt.
Dieses Yoga des Denkens, und ich glaube, dass viele, die so ein wenig ein Wissen von Anthroposophie haben und eben im Speziellen von anthroposophischer Spiritualität, wahrscheinlich damit was anfangen können, sagen, Yoga des Denkens, das könnte jetzt hier etwas sein. Inwiefern hat dieses Yoga des Denkens eben eine besondere Wurzel im mitteleuropäischen Denken oder in dieser Tradition des mitteleuropäischen Denkens, wie du es du kurz dargestellt hast? Und was ist die Stärke dieser spirituellen Praxis als Praxis?
Also zu dem ersten, da fällt mir zum Beispiel ein, dass Hegel ja so eine Aussage gemacht hat, etwa wie, dass das Denken ist das Sein. Also dass es eine letzte Identität des Denkens und des Seins gibt. Und das ist eine, das kann man nicht einfach nur jetzt so als Setzung nehmen, aber wenn man da an, also wenn man da mit Erfahrung rankommt, das ist eine ungeheure Herausforderung und auch eine enorme Chance, weil es auch eine Form ist, zu einer Überwindung der Dualität zu kommen, also eines dualen Weltbildes, wenn das Denken tatsächlich das Sein wird oder wenn da eine letzte endliche Übereinstimmung von Sein und Denken ist. Also das zu dem einen, das ist das zu den philosophischen oder zu den europäischen deutschsprachigen Wurzeln hier. Und die zweite Frage war,
Wo liegen die Qualitäten des Denkens als spirituelle Praxis?
ja, da ist jetzt schwer, was zu sagen, ohne uns hier zu wiederholen, was wir nicht schon gesagt haben. Der,
Oder lass es mich
die,
anders
ja.
formulieren. Ist hier etwas besonders im Denken, das wichtig macht, das als spirituelle Praxis mit ins Bild zu nehmen? Weil spirituelle Praxis als Praxis der Stille, als Praxis der Körperachtsamkeit, als Praxis der Erweiterung, der subtilen Wahrnehmung, wo man
Ja,
dann eher zugänglich ist,
okay,
ist da etwas in dieser Praxis, das hier ins Bild genommen werden muss, weil es sonst fehlt?
Ja, ich würde sagen, es ist wie gesagt, man kann das schlecht fordern, aber die große Chance, die darin liegt, die meine ich, ist wiederum einer Deckung, dass wir im Denken, wenn wir also den meditativen Überschritt über das Denken schaffen, dass wir dann auch aus dieser Erfahrung sozusagen gedeckt und flüssig und ohne Bruch heraus auch uns verständigen können. Das finde ich noch eine ganz besondere Qualität, die da möglich ist. Dass wir also nicht zum Beispiel sagen müssen, wir betreten mit dem im Meditativen einen Bereich, der schlechthin nicht beschreibbar ist. Den können wir einfach nur so als pure Erfahrung stehen lassen, sondern dass da Übergänge möglich werden, dass wir also mit dem gleichen Element, mit dem wir ins Meditative hineingehen, mit dem Denken, auch wieder hinaus und miteinander umgehen können. Also
Sehr schön,
wirklich, dass wir auch, ja, der Begriff, mir fällt im Moment kein besserer ein, sowas wie rechenschaftsfähig werden oder also gesprächsfähig aus der Meditation, aus der meditativen Erfahrung heraus gesprächsfähig werden, ohne dass dieser geistige Faden, der daherkommt, abreißen muss. Also, dass das Medium, in dem wir das tun, von Meditation sozusagen wie gestillt bleibt.
Vielleicht hat gut dazu passend als
Ja,
letzte
ja.
Frage auch von einer Hörerin. Lieber Jens, die Annäherung zu anderen Ausdrucksformen von Spiritualität, wie ihr es in der Herbstakademie vorlebt, hat den Dialog gestärkt, der zu deinem Buch geführt hat. Sagst du, hast du auch deine eigene spirituelle Praxis verändert? Wie ist
Ja.
dein heutiger Weg zu den Erkenntnissen höherer Welten?
Ja, das ist ein Punkt, da bin ich ganz dankbar für die Frage, weil ich das eigentlich, das hätte auch noch in diese kleine Erlebnisschilderung meiner Begegnungen reingehört. Denn ich habe tatsächlich, das sage ich auch, erzähle ich hier noch gern, ich habe wirklich mein eigenes meditatives Leben auch verändert. Und zwar durch die Begegnung eben mit Ken und auch mit Andrew. Stichwort das Zeugenbewusstsein. Das Zeugenbewusstsein, das haben wir ja auch hier lange, also für die länger schon mithören, wissen das, dass hier diese Praxisabende gibt in Frankfurt bei Enlighten Next. Und die Meditation des reinen Bewusstseins. Und das hat mich, diese Art von Meditation war mir bisher nicht bekannt gewesen als Anthroposoph. Und durch das Praktizieren dieser Meditation habe ich die Erfahrung hinzugewonnen, aus diesem Zeugenbewusstsein heraus zu sehen, dass das eigene Ich nicht das ist, was primär immer am Anfang aller Erfahrung steht, sondern dass es einen Bewusstseinszustand gibt, in dem dieses Ich als ein Phänomen unter vielen von diesem übergeordneten Zeugen wahrgenommen wird. Und das war für mich, muss ich schon sagen, auch eine erschütternde Erfahrung. Die hat mich dann auch wieder vieles verstehen lassen, was ich von Rudolf Steiner kannte oder aus Beschreibungen der höheren Welten kannte. Aber das war für mich eine Schlüsselerfahrung, die wirklich die vieles auch im Denken über die Anthroposophie, ich würde sogar sagen, vertieft hat. Also den Blick nochmal geschärft hat wiederum darauf zurück.
Lieber
Ja.
Jens, wir sind auch schon über unsere Zeit hinweg. Nochmal, das Buch heißt Anthroposophische Spiritualität, ist im Meyer Info 3 Verlag erschienen. Das, was wir hier in dem Gespräch hier angesprochen haben, ist nicht einmal angerissen dessen, was du versuchst, auch in dem Buch hier darzustellen. Insofern, auch weil ich das Buch gerade gelesen habe, es ist einfach eine sehr spannende Lektüre. Danke, dass du zu uns gekommen bist.
Ja, gerne. Und Dank auch an alle, die mitgehört haben. Und nochmal, das wird man auch in dem Buch finden, es haben ja wirklich sehr viele Menschen mitgewirkt, dass dieses Buch entstehen konnte. Durch Anregungen können Sie nicht alle hier nennen, aber du selbst, die Sonja Student insbesondere, gehören ja auch dazu von der Herbstakademie und eben viele, die an der Herbstakademie auch in den Jahren teilgenommen haben, durch ihre Fragen, Anregungen, durch ihre Präsenz, durch ihr Interesse.
Genau.
Ja, vielen Dank.
Danke. Einen schönen guten Abend.